Zum Einstieg heute in die Predigt habe ich euch ein Bild mitgebracht, aber ich habe es leider nur auf dem iPad. Ja? Also es hat es nicht auf die Leinwand geschafft. Das sind jetzt gleich nur 11 Zoll Diagonale, also relativ klein. Aber ich gehe davon aus, dass ihr es erkennen werdet, weil auf diesem Bild seht ihr gleich einige Menschen, die meinen Glauben immer wieder prägen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Vorbilder sind. Soll ich es euch zeigen? Seid ihr so neugierig, wie ich es an eurer Stelle wäre? Ja? Das sind Leute, die würden wahrscheinlich sagen, boah, das ist gar nicht so, ich Glaubensvorbild für den Kerl. Die würden sagen, nee, eigentlich nicht, aber soll ich es euch zeigen kurz? Ja, einfach mal. Guckt da einfach mal geschwind. Einfach mal kurz reingucken. Ja? Ja, genau, hier, dahinter, hier, also der iranische Teil davon. Seht ihr sie? Ja? Sehen richtig gut aus, alle in Schale geworfen am Sonntagmorgen. Seht ihr sie? Ihr seid ein Teil davon. Ich könnte euch eine ganze Latte an Geschichten erzählen davon. Ein Teil davon hat Roland gerade übernommen, als wir letztlich hinten an der Technik standen und er sagt, ja, ich hatte diese Herzkatheteruntersuchung. Und der Arzt sagt, warum sind Sie so entspannt? Sagt er, ich habe Jesus bei mir. Und das macht was, wenn ich das höre, macht es was mit mir. Es macht was mit mir, wenn ihr hier Musik macht, wenn ihr uns helft, Gott zu begegnen mit Liedern, mit Gebeten, die Melodie haben. So an einem Sonntag hier, das war gerade so, nachdem ich 2 Tage krank war, hauptsächlich im Bett. Und ich habe manchmal diese Eigenheit, wenn ich krank bin, dann ist es nicht vielleicht nur der typische Männerschnupfen oder sowas, sondern eben, dass sich zu dem Körperlichen irgendwie auch gedanklich dumme Dinge dazu mischen. Wo ich merke, in diesem Halbkranksein habe ich ziemlich dumme und manchmal auch dunkle und blöde Gedanken. Und wenn man ein bisschen fitter im Kopf wäre wieder, dann wären die gar nicht da. Und dann so mit der Haltung und mit den Tagen, die dann so waren, irgendwie, wo der Kopf so seinen eigenen Weg geht, hier wieder in Gottesdienst zu kommen. Und das Lied zu singen, nein, es eher zugesungen zu bekommen, was wir vorhin als zweites hatten hier, so dieses, deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Und das von anderen, die mit Jesus leben, zugesungen zu bekommen in einem Moment, wo ich selber überhaupt nicht singen kann. Weil irgendwie mein Kopf noch relativ dunkel ist. Und alle möglichen schiefen Gedanken da sind. Und da das Geschenk gemacht zu kriegen, dass die Musik machen an diesem Tag, einem die Wahrheit von Jesus wieder sagen. Das macht euch zu Vorbildern, zu Menschen, die meinem Glauben helfen. Und dann gibt es Leute, die sind heute auf diesem Bild gar nicht drauf. Da ist zum Beispiel eine Elisabeth Essig drauf. Vielleicht kennt ihr sie, manche von euch, das ist, glaube ich, inzwischen unser ältestes Gemeindemitglied, hochbetagt. Wenn ich sie besuche, dann wird es immer deutlicher hier, die körperliche Einschränkung hier bewegen, sehen und doch irgendwie so ganz klar mit dem Herz bei Jesus. Und dann sagt sie, ich freue mich über deinen Besuch und ich denke mir nachher, wer ist hier eigentlich mehr beschenkt worden? Weil die Gleichung ist ziemlich unklar, wer da davon mehr beschenkt worden ist. Es kann sein, ich halte euch dieses Bild heute noch mal kurz vor die Nase. Aber das zu sehen. Und es passt ganz gut zu dem, was gerade unsere aktuelle Predigtreihe ist. Es geht momentan an Sonntagen, an 6 Sonntagen drum, hier, wofür wir als Gemeinde gemacht sind. Wofür hat Gott uns als Gemeinde gemacht? An 6 Tagen schauen wir uns das an, über Dinge, die Jesus in die Gemeinde hineingelegt hat. Von der ersten Gemeinde über Menschen, die um 500 nach Christus gelebt haben, um 1000 nach Christus, die im Mittelalter gelebt haben, die heute leben. Dinge, für die die Gemeinde schon immer gemacht war. Wurst egal, ob sie sich in einem Raum wie hier trifft oder im Ulmer Münster heute Morgen trifft oder im Kölner Dom oder sonst irgendwo. Es sind Dinge, für die Gott die Gemeinde gemacht hat. 3 haben wir uns schon angeguckt. Wir sind dafür gemacht, Gott anzubeten. Wir wollen Gott durch unser ganzes Leben ehren und lieben. Dienen einander. Und aus Liebe dienen wir einander und unserem Umfeld mit unseren Möglichkeiten. Anbetung, Dienen. Und das 3. ist Gemeinschaft. Unsere Liebe zueinander, das ist durchaus das, was Gemeinde mehr prägt als ein klassischer Verein. Unsere Liebe zueinander, die kommt von Jesus und gleichzeitig macht sie ihn sichtbar. Und heute möchte ich mit dir nur eine kurze Handvoll Verse angucken. Matthäus 28, Verse 18 bis 20, wo Jesus nach der Übersetzung der Basisbibel Folgendes sagt. Dass er zu seinen Jüngern sagt, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So, im deutschen Gemeindesprech nennt man diese Verse den Missionsbefehl. Ist irgendwie auch relativ deutsch, oder? Missionsbefehl, ja? Richtig deutschen Befehl. Also stillgestanden, Abmarsch und los geht's, ja? Richtig deutsch. Ich weiß nicht, warum das so in uns drinsteckt, dass wir Befehle brauchen. Im Englischen ist es viel charmanter formuliert. Da heißt es The Great Commission. Der große Auftrag. Dafür sind wir gemacht. Am Ende des Tages. Es ist nicht nur ein Befehl, es ist etwas, für das wir gemacht sind. Und klassischerweise verbindet man damit, mit dieser Stelle, diesen Auftrag mit anderen, unseren Glauben zu teilen. Und das ist auch richtig und gut so. Ich möchte mit dir, mit euch heute Morgen auf das Ergebnis davon gucken. Was kommt da dabei raus? Was ist das Ziel von Glauben teilen, dass Menschen getauft werden? Und Jesus sagt einfach, dass sie zu Jüngern und Jüngerinnen werden. Dass Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern werden. Jünger ist irgendwie eher so ein typisches Christenwort. Ja, wen wundert's? Es kommt von Jesus, ja, Überraschung. Aber so außerhalb von der Gemeindeblase, von der Gemeindebubble, von diesem Zusammenhang benutzt man den eher mit einer Haltung, wo Menschen ein bisschen zusammenzucken. Das hat eher so ein bisschen diesen Geschmack von Sekte. Ja? Wenn dann hier irgend so eine charismatische Leitungsfigur Menschen um sich schart, seine Jünger um sich schart und Leute irgendwie hier in den Kult gezogen werden, vielleicht hier ausgenutzt werden, vielleicht, so wie es aus dem Englischen so schön heißt, gebrainwashed werden, wenn Menschen eine Gehirnwäsche bekämen. So könnte man das manchmal hier, wenn man es nicht aus Gemeinde gewohnt ist, verstehen. Dass Jesus sagt, hey, das Ziel ist, dass Menschen mich kennenlernen durch euch und zu Jüngerinnen und Jüngern werden. Deswegen sagen manche eher, statt Jünger vielleicht, ich bin Nachfolger von Jesus, ich bin Schüler von ihm. Oder man umschreibt es und sagt einfach, ich lerne von Jesus, und ich lebe mit ihm und ich lerne von ihm. Was ist ein Jünger? Das ist so die erste von zwei Fragen heute Morgen. Was ist ein Jünger und wie leben wir gemeinsam als Jünger? Und die Antwort drauf, die findest du in dieser Geschichte von diesen 12 Männern, die Jesus geschnappt hat, um seine Jünger zu werden, die er berufen hat. 12 super unterschiedliche Kerls, da waren Handwerker dabei, Fischer, ja, die wirklich einen ordentlichen, richtig hier herausfordernden täglichen Beruf hatten. Da waren Leute dabei mit einer ziemlich wilden Vergangenheit. Einer, der früher Zolleinnehmer war und korrupt war ohne Ende. Ein ehemaliger Freiheitskämpfer war mit dabei. Das waren Leitertypen, so richtig gestandene Leitertypen, aber auch Menschen mit einer sehr, sehr sensiblen Persönlichkeit. Und da war es auch Leute dabei, die durchaus mit ihrem Temperament und manchmal auch mit ihrem Egoismus gekämpft haben. Und aus ganz unterschiedlichen Stellen und Situationen kommen sie zu Jesus. An ganz unterschiedlichen Stellen sagt Jesus zu ihnen, komm mit mir mit und werd mein Schüler. Oder auch christendeutsch formuliert, folge mir nach, komm mit mir mit. Und das war damals eine ziemlich wilde Geschichte. Du kannst es vergleichen mit vielleicht für manche von euch eher in jüngeren Tagen, wo du auf dem Bolzplatz am Kicken bist. Ja, vielleicht ist das schon 2-3 Tage her. Ja, du kickst auf deinem heimischen Bolzplatz, du freust dich auf die WM und weißt hier so eigentlich, das da dabei zu sein, wäre eigentlich cool gewesen. Aber mein Bolzplatz ist hier so das große WM-Stadion. Und dann kommt doch irgendwie komischerweise Julian Nagelsmann an diesem Bolzplatz vorbei, guckt dir beim Kicken zu, du machst nicht das Tor, aber er kommt nachher trotzdem zu dir und sagt, ich will, dass du mit meinen Jungs spielst. Und das ist ungefähr das Bild, das, was damals los war. Früher, hier bei Jesus damals, war das der Traum eigentlich von wahnsinnig vielen jungen Männern, dass sie Schüler von einem Rabbi werden. Aber das war dann halt oftmals so, das war ein Prozess, bei dem er ganz viele ausgesiebt hat. Und dann hieß es halt, schade, geh wieder heim zu deiner Family, zu deiner Familie und in deinen Beruf. Ja? Das war wohl nichts für dich. Geh wieder heim. Und jetzt geht Jesus hier zu diesen 12 Männern hin und holt sie dort ab, wo sie ihr ganz stinknormales Leben führen, als Leute, die nicht also Schüler von einem Rabbi hätten werden können. Eigentlich waren die raus. Und doch sagt Jesus, nee, zu den Einzelnen, komm mit mir mit, sei mein Schüler und lern von mir. Und so sind sie Schüler geworden, so sind sie Jünger geworden. Und ihr Leben als Jünger hat 3 Sachen ausgemacht. Sie sind durchgängig bei ihrem Rabbi. Also 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs, Tag und Nacht. Wo er ist, da sind sie. Wo er redet, sind sie dabei. Sie haben ihn erlebt, sie haben ihm zugehört. Und immer wieder schnappt er seine 12 und sagt, hey, es hat zwar Leute wie im Stadion von der Menge her, aber ich will jetzt Zeit mit euch. Sie sind bei ihm, durchgängig. Das macht sie aus. Die Schüler, die Jünger sind bei ihrem Rabbi. Das Zweite ist, sie werden wie ihr Rabbi. Sie werden wie ihr Rabbi. Das klingt fast gar so ein bisschen wie wenn die Kinder sagen, du machst mir alles nach. Ja? Und wenn Kinder das manchmal zueinander sagen, ist es eher eine Anklage, weil es ist nicht cool, dass der eindauernd nachmacht. Aber das ist das Ziel vom Schüler vom Rabbi sein. Ihn nachmachen. Ihn nachmachen. Und so haben die durch Imitation, durch Nachmachen gelernt. Du tust das, was du deinen Rabbi tun siehst. Wann er isst, isst du. Was er isst, ist auch du. Wie er sich die Hände wäscht, so wäschst du dir Hände. Hier mit den Leuten, mit denen er Kontakt sucht, suchst auch du den Kontakt mit den Leuten. Wie er mit den Leuten redet, so lernst du mit den Leuten zu reden. Also es ist eigentlich nur Nachmachen. 3 Jahre lang ein Prozess davon, Jesus nachzumachen. Das können Kinder. Scheinbar können das auch 12 erwachsene Männer. Auf fast jede Art und Weise, wie wir es uns vorstellen können, haben die das Leben ihres Rabbis auf das eigene übertragen und ihn nachgemacht. Und so beispielsweise, so mit eins der bekannten Dinge, sehen die Jesus, wie er betet, hören, wie er betet. Und deswegen kommen sie zu ihm hin, das ist in Lukas 11, und dann kommen sie zu ihm hin und sagen, Jesus, wir sehen, wie du mit Gott redest, bring uns das bei. Auf gut Deutsch, wir wollen dich nachmachen. Wir wollen das, wie du mit Gott redest, wir wollen das genauso lernen. Und dann hält er ihnen einen langen theologischen Vortrag über die Theologie des Gebets, wie das im Alten Testament war, wie er das jetzt macht. Nein, er bringt ihnen ins Beten dabei, er bringt ihnen ins Vater unser bei. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Sie lernen durch Imitation. Und das Dritte ist, sie beginnen zu handeln wie ihr Rabbi. Jesus schickt sie ins Praktikum. Zu zweit gehen sie los in die umliegende Dörfer und tun genau das, was sie bei ihm erlebt haben. Sie haben von Gott gesprochen, so wie Jesus, und sie haben Leute geheilt, so wie Jesus. Also so ein dauerndes, wir machen Jesus nach. Das macht Jünger aus. Sie sind ständig bei ihrem Rabbi, sie werden wie ihr Rabbi, sie handeln wie ihr Rabbi. John Mark Comer, der ein durchaus charmantes Buch über Jüngerschaft geschrieben hat, der bringt es so auf den Punkt, auch angelehnt an das, was du gerade gehört hast, bei Jesus in die Lehre zu gehen, so benutzt er in der deutschen Übersetzung das Wort hier, um bei Jesus in die Lehre zu gehen, also ihm zu folgen, das ist so ein lebenslanger Prozess, bei dem wir mit Jesus zusammen sind, ja, wir ihm ähnlicher werden und sein Werk in der Welt fortführen. Eigentlich genau diese 3 Dinge. Beim Rabbi sein, werden wie er, handeln wie er. Das ist das, was es zutiefst ausmacht. Und das ist vielleicht auch der große Gegensatz zu mancher Erwartung, die man hat. Weil manchmal gibt es auch diese Erwartung, ja, ich treffe eine Entscheidung für Jesus und dann ist das Ding gehakt. Dann ist das Notwendige passiert. Ja? Manchmal hat man dieses Verständnis von Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Und dann ist manchmal vielleicht dieser Gedanke da, dieses an Jesus glauben, ist dieses, ja, ich glaube an ihn, also ist die Sache geschwätzt. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung, mal gucken. Es beginnt mit Glaube. Und es ist dieser Weg, als Nachmacher von Jesus zu leben, den er uns zeigt. Es ist nicht nur, ich treffe eine Entscheidung für ihn und dann ist alles gemacht, sondern es ist dieses kontinuierliche, dieses immer wieder Jesus nachmachen. Und das verändert sich ja dauernd. Wenn du mal kurz guckst, überleg dir geschwind, wer warst du vor 5 Jahren? Oder wie war dein Leben vor 10 Jahren? Ja? Kannst du dir das vorstellen? Vor 10 Jahren, 2016, wirkt vielleicht gar nicht so ewig weit weg. 10 Jahre. Wenn du es vergleichst, wer du vor 10 Jahren warst und wer du jetzt bist, wie deine Lebenssituation ist. Für manche ist es der Wechsel gewesen von Schüler zum Studi oder zum Azubi, heute zum Angestellten. Vom Berufsanfänger zu jemand, der Verantwortung übernimmt. Von Verlobten zu Ehepaar und vielleicht zu Eltern. Von Arbeitnehmer zum Ruheständler. Von der Krankheitsphase zu neuer Gesundheit. Von zu Hause ist wahnsinnig viel los zu fast gar leerem Nest. Wenn du so überlegst, was hast du vor 10 Jahren gemacht und wer bist du heute und was machst du heute? Ganz ehrlich, 2016, hey, da habe ich noch auf der Alp gewohnt, stellt euch das vor. Heute hier, also hier Metropolregion, ja? Das ist ein riesiger Unterschied, was 10 Jahre ausmachen können. Und je nachdem, welchen Aspekt du siehst, spürst du vielleicht einen Unterschied, was in dieser Zeit passiert ist. Wie du heute vielleicht Glaube lebst, ist vielleicht anders geworden als vor 10 Jahren. Deine Lebenssituation ist anders geworden. Und dementsprechend ist die Frage, was heißt es jetzt, mit Jesus zu leben und ihm als Schüler hinterher zu laufen, ist jetzt vielleicht eine andere Frage, als die du vor 10 Jahren hattest. Die Herausforderung, die Spannung, dieses Fragen, was bedeutet es jetzt in der Situation, Jesus nachzumachen, die bleibt permanent da. Weil dein Leben, mein Leben, sich doch regelmäßig irgendwie verändert, irgendwie neue Aspekte hineinkommen oder vielleicht sich wirklich nochmal auf den Kopf stellen. Wir haben das ja heute auch an verschiedenen Stellen gehört, zu sagen, hier von einer 4-köpfigen Family unerwartet zu einer 5-köpfigen. Von jemand, der im Rheinland wohnt, zu jemand, der in Böblingen wohnt. Ja? Düsseldorf und Böblingen, was ein Aufstieg, weiß hier so. Einfach, es sind einfach die Dinge. Du siehst hier nicht den Dom, das ist auch in Ordnung. Gell? Dafür siehst du hier die Stadtkirche. Es sind einfach die Dinge, wie sich Leben entwickelt. Aber was sich in dieser Veränderung nie verändert und nie komplett auf den Kopf stellt, ist es, dass Jesus zu dir und mir sagt, folge mir nach, jetzt wo du bist. Und es war nie sein Ziel, dass er seinen Jüngern irgendwie nur Kopfwissen um die Ohren haut, sondern es immer die Frage ist, wie kommt dieses Wissen zur Anwendung. Dass er seinen Jüngern sagt, wenn ihr jetzt anderen helft, Jünger zu werden, dann lehret sie halten. Also nicht nur lehret sie im Sinn von gebt ihnen Inhalt weiter, sondern lehrt es ihnen, wie sie es leben können. Dann sagt es Jesus selber, wer meine Worte hört und sie befolgt, der ist wie ein schlauer Mann, der sein Haus auf einem stabilen Felsen baut. Das ist das, was Jesus will, was es bedeutet, Jünger zu sein, Jesus nachzumachen, bei ihm zu sein, zu werden wie er, zu handeln wie er. Und das bedeutet für dich was anderes vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und vielleicht auch eben jetzt. Und so sagt er das seinen Jüngern, geht nun hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also ihnen sagt, von nun an seid ihr nicht nur Jünger, ihr werdet anderen helfen, Jünger zu werden. Ihr helft anderen Jüngern zu sein. Ihr macht mit ihnen sozusagen eine ähnliche Ausbildung wie ich mit euch. Selbst dann, wenn ich nicht mehr körperlich bei euch bin. Ihr helft ihnen, bei mir zu sein. Ihr helft ihnen, dabei zu werden wie ich. Ihr helft ihnen, das zu tun, was ich getan habe. Und da zeigt sich dieser vierte Auftrag von Gemeinde. Wir helfen einander, als Jünger von Jesus zu leben. Das bedeutet, Jünger zu sein oder dieses Nome dann groß drüber, Jüngerschaft, ja, das, was es heißt, Jünger zu sein. Wir helfen einander auf diesem Weg. Wir helfen einander auf diesem Weg. Ein Jünger, Nachfolger oder Nachfolgerin von Jesus zu sein, das hat diese persönliche Ebene, du und Jesus. Aber gleichzeitig war das noch nie ein Individualsport, dass das nur ich und Jesus ist. Sondern es war immer eine Geschichte, die in einer Gruppe passiert ist. Wenn du guckst, bei Jesus sind es die 12, die so zu diesem ganz engen Kreis gehören. Es gibt aber auch diese große Runde der 70 Jünger, die er losschickt. Vor Pfingsten waren es 120 Leute und später nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, 3000 und mehr. Es war immer ein Ding, dass Christen, dass sich Jünger gegenseitig auf ihrem Weg mit Jesus geholfen haben. In der ersten Gemeinde beschreibt das ganz gut Apostelgeschichte 2, der Vers 42. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln, also von diesen ehemals 12, in dem Zeitpunkt 11 plus ein neuer dazugewählter, ließen sich von den Aposteln unterweisen, nicht überweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Jünger wissen, hey, wir sind als Gemeinde von Anfang an immer Mannschaftssport unterwegs. Wir sind nicht nur 11 Freunde, wir sind nicht nur 23, sondern wir sind mehr und wir gehören zueinander. Wir gehören gemeinsam zu Jesus, wir sind Teil seiner Familie. Wir lernen miteinander von Jesus, was hat er gesagt, was bedeutet es für mich heute als Schüler, als Mitbewohner, als Ehemann. Sie teilen ihr Leben miteinander, essen zusammen, feiern das Abendmahl, macht man heute nebenbei auch noch. Und sie beten miteinander für anstehende Klausuren, für einen Konflikt mit der Mama, für große Entscheidungen, was es auch immer ist. Sie helfen einander, mit Jesus zu leben. Daran hat sich nichts verändert. Wir helfen einander, mit Jesus zu leben. Ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, der Tobi Becker aus Ludwigsburg, der hat das so in zwei Richtungen formuliert, was das für einen Montag bedeuten kann. Dass einerseits sagt, hey, du bist ein Jünger. Wer sind deine Lehrer? Wer sind die Leute, von denen du lernst? Na, wie gesagt, jede Lebensphase verändert sich. Und es ist gut, Menschen um dich herum zu haben, die dir dabei helfen zu sehen, was bedeutet es jetzt, mit Jesus zu leben? Was bedeutet es jetzt, mit Jesus zu leben? Wer sind Menschen, von denen du lernst? Leute, die so eine orientierungsgebende Persönlichkeit sind. Wenn du dich hier im Raum umschaust, wenn du hinten sitzt, ist es vielleicht ein bisschen leichter, aber ein paar von solchen Menschen sitzen potenziell um dich herum. Wir brauchen Menschen, die uns helfen, gemeinsam mit Jesus zu leben. Und die andere Frage und die andere Aussage ist hier, du bist Jünger. Wer sind deine Schüler und Schülerinnen? Ja? Das war jetzt hier das generische Maskulin. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, ja? Dass da nichts gegendert oder sonst was war. Ansonsten seid stark, haltet's aus. Ja, aber auch die Frage gehört dazu, wer sind deine Schüler? Wer sind die Leute, die glaubensmäßig von dir lernen? Und es kann sein, du sitzt heute hier, siehst es, hörst es und denkst dir, die Frage ist mir 10 Schuhgrößen zu groß. Ich bin kein Lehrer. Was habe ich denn zu geben? Wer soll denn bitte um alles in der Welt mein Schüler sein, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen? Ich hätte ein paar Ideen, wer deine Schüler sein könnten. Deine beste Freundin, dein Partner, eure Kinder, deine Enkel, eure Patenkinder, Kinder im Heuhaufen, die Teens, die Woche für Woche im Teamkreis dabei sind. Leute in deinem Hauskreis. Und ich. Wer sind deine Schüler? Du lehrst auf jeden Fall, du lehrst durch dein ganz normales Leben als Nachfolger von Jesus. Du lehrst durch deine Ehrlichkeit, du lehrst durch deine Erfahrung, die du mit Jesus gemacht hast. Du lehrst durch jede Andacht, die du hältst, durch jede biblische Geschichte, die du im Heuhaufen erzählst, durch jede Bibelarbeit im Hauskreis, durch jede Predigt, die du hältst. Du lehrst durch das Teilen deiner Lebenserfahrung, du lehrst durch das Teilen deiner Fähigkeiten. Und so helfen wir einander, als Jünger von Jesus zu leben. Die Aufgabe für die neue Woche könnte beispielsweise sein, mal noch beide Richtungen zu checken. Diese Frage, wer sind deine Lehrer? Von wem lernst du? Lass es diese Woche diese Leute ruhig mal wissen. Die Person in deinem Hauskreis, die beste Freundin, wer es auch immer ist, die Leute, von denen du geistlich lernst, die dir helfen, Jünger von Jesus zu sein, lass es sie gerne mal wissen. Und bei der Frage, wer sind deine Schüler? Vielleicht ist das eine Frage, die du mit ins Gebet nehmen kannst, zu sagen, Jesus, wer sind die Menschen, für die ich ein Segen sein kann? Ich habe dir am Anfang dieses Bild gezeigt, ne? Diese Handvoll sehr sympathischer und überaus gut aussehender Leute. So, schwupps, wenn man den Finger runter macht. Diese Handvoll Leute.
Ja, hier hat es welche.
Da hat es welche, die einen Unterschied in meinem Glauben machen. Und wenn ich dir das so sage und dir das zeige, hast du vielleicht nicht unbedingt die Erwartung, dass du das bist, vielleicht für mich oder für jemand anderen, aber das ist die Wahrheit und die Wirklichkeit. Vielleicht denkst du nicht unbedingt bei dem, was du sagst oder tust, ich habe so eine gute, positive Auswirkung glaubensmäßig auf jemand anderen. Und denkst dir, Martin, mach kein so Aufhebens. Nee, aber hier mitten in diesem Raum sitzen Menschen, die einander helfen, Jesus nachzufolgen. Vielleicht hast du nicht diese Erwartung. Vielleicht ist es dran, sich an die zu gewöhnen. Zu sagen, wenn Jesus das so sagen kann, dann will ich ihm das abnehmen und ihm glauben, dass ich mit ein Teil davon sein kann, dass andere in ihrem Glauben an Jesus wachsen. Jesus, was du auch immer vorhast und wo das auch immer der Fall ist, lass es mich sehen. Und ich danke dir für diese Menschen, für diese Nasen, die um mich rumsitzen, die mit mir im Hauskreis sind, die ich immer wieder sonntags sehe, die so ein Segen für mich sind. Und so möchte ich beten. Jesus, hab Dank für uns als Gemeinde, für Menschen, die hier über Jahre und Jahrzehnte vielleicht schon einen Weg miteinander haben. Danke, dass du da bist, dass du in diesen Lebensgeschichten da bist und dass du uns einander gegeben hast, beschenkt hast miteinander auf diesem Weg mit dir. Und weil das so großartig ist, gemeinsam dir nachzufolgen, Jesus, gemeinsam von dir zu lernen und beschenkt zu sein mit dem, was du anderen gegeben hast und das wiederum für uns und auch für mich zum Geschenk und Segen wird. Ich habe Dank für die prägenden Figuren in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Ich habe Dank für die Chance, dass wir voneinander prägend segnende Personen sein können, um dir nachzufolgen. Und ich bitte dich um ein Gespür dafür in dieser Woche, in den kommenden Wochen, wo wir das sind, wem du uns hier irgendwie vielleicht aufs Herz legst, für wen wir durch ein ganz einfaches Dasein einen Unterschied machen, was du auch immer damit vorhast. Ich bitte dich darum, dass du deutlich wirkst und redest. Und hab einfach nochmal vielen Dank dafür, dass wir einander haben, dass wir Gemeinde mit und füreinander sind und gemeinsam dir nachfolgen. Amen.